Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 11. Juni, 7.07 Uhr. Es ist wieder Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast seit langer Zeit des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr uns über die lange Pause treu geblieben seid, dass ihr diese Pfingstpause plus X noch mitgemacht habt. War das Pfingsten? Ja, ne?
Ja, genau. Aber es war eigentlich gar nicht so lange, aber dadurch, dass wir jeden Tag da sind, ist es dann irgendwie doch lang, ne? Also das, eigentlich waren es nur 2,5 Wochen oder sowas, ne?
So lang habe ich von dir noch nie getrennt verbracht.
Ja, hast du mich noch lieb, ja, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, ja, wenn man mal auf Distanz ist, ne, da kommt es doch wieder durch.
Oh ja, richtig, genau. Jetzt sind wir leicht entflammbar, sozusagen.
Da brennt die Leidenschaft. Also für
selbstverständlich.
Sport.
Selbstverständlich. Ja, natürlich. Für die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben, mein Lieber.
Frankreich, Belgien und Deutschland als typische Turniermannschaft. Das erwartet die versammelte ZDF-Expertencrew von der heute beginnenden EM.
Matthias Mester, der Weltmeister, beendet überraschend seine Karriere.
Und eher gewinnt Zverev die French Open als Deutschland die EM. Das sag nicht ich, das sagt uns gleich Boris Becker.
Ich bin gespannt, was er sagt. Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights am heutigen Tag.
Und wir haben natürlich auch heute wieder, auch nach der langen Pause, eine Frage des Tages für euch zu beantworten. In zweimal je 40 Sekunden, die EM geht wieder los.
Uiuiuiui, das klingt aber nicht sonderlich euphorisch, Malte. Geht sie endlich los oder geht sie einfach nur so los, ohne große Leidenschaft, ohne große Bedeutung? Was empfindest du da?
Also um ehrlich zu sein, Vorfreude ist bei mir noch nicht so richtig da. Ja, natürlich, ich habe mir alle Sonderhefte gekauft, habe mich auch ein bisschen eingelesen in die Mannschaften. Journalistisches Basisprogramm ist das eben. Aber so richtiges EM-Fieber habe ich bisher noch nicht gehabt. Eigentlich das erste Mal überhaupt, seit ich mich zurückerinnern kann, dass ich bei einem großen Turnier gar nicht so richtig heiß bin, gar nicht dem so richtig entgegenfieber. Und ich kann dir nicht mal einen genauen Grund nennen. Also als Kind war ich schon wochenlang vorher in Ekstase mit diesen ganzen Bildchen, die da gesammelt wurden. Als Teenie, als junger Journalist sowieso. Und da habe ich zwar auch nicht von wir als von der Nationalmannschaft gesprochen, sondern habe mich immer auf alle Teams gefreut und richtig auf Fußball. Aber vielleicht ist es jetzt das Alter, dass mich das nicht mehr so mitnimmt. Vielleicht ist es die Unlust, mir den Wohnzimmerfernseher dreimal am Tag gegen die Familie erkämpfen zu müssen. Wales gegen Schweiz, Dänemark, Finnland. Ich fürchte, habe ich sowieso gegen Paw Patrol und Pepper Woods ganz, ganz schlechte Karten. Aber Spaß beiseite. Ich hoffe, das Fieber kommt spätestens heute Abend, wenn zwischen Italien und den Türken dann der Ball rollt und auch immerhin ein paar Fans dann da sein werden in Rom, aber bisher ist eben das Fieber noch nicht da. Wie ist es bei dir?
Ach, das hast du jetzt so schön gesagt, du. Das ist ja, also ich sehe es aus Gründen komplett anders, muss ich sagen. Für mich geht's, du weißt Bescheid, ja, morgen nach München, übermorgen beginnen die Proben für die EM in der Fußballarena München, wie sie jetzt heißt. Und dann bin ich bei allen Spielen vor Ort und die Stimme der Arena. Und da freue ich mich natürlich am Ende wie Bolle drauf, zumal die ganze Geschichte ja schon um ein Jahr verschoben wurde und man natürlich dachte, vielleicht findet es ja gar nicht mehr statt. Es gab Meetings, es gab Planungen und jetzt geht's also endlich los als Teilnehmer der Euro. Ich teile deine Auffassung, dass man sich generell früher mehr gefreut hat. Ich erinnere mich noch an die Gummibildchen, die man abgepickelt hat, da bei Fanta und Cola und hat sie gesammelt. Ich find's ein bisschen schade, dass uns das verloren gegangen ist, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Dafür gibt's viele, viele Gründe. Dabei ist es irgendwie doch so schön, dass wir doch nach diesen entbehrungsvollen Zeiten jetzt irgendwie wieder was hätten, worauf wir uns freuen sollten und vielleicht ja auch unserem Team eine neue Chance geben sollten. Vielleicht ist es ein früher Untergang, das könnte sein, vielleicht aber auch besser als erwartet. Erwarten wird eh keiner was. Lasst uns Trikots tragen, lasst uns Nüsschen kaufen und Spaß haben und lasst mich es mit meiner 7-jährigen Tochter sagen. Die hat zum Abschied, bevor ich jetzt Richtung München losgefahren bin, gesagt, Papa, ich habe zwar kein Fieber, aber ich fieber mit und das wünsche ich uns allen.
Wie ist das denn bei euch? Seid ihr schon im EM-Fieber oder geht's euch dann eher so wie mir? Schickt uns gerne mal eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer, an die 0331 298 5028. Vielleicht habt ihr ja eine Erklärung, vielleicht auch für meine Unlust bisher auf die EM oder einen Tipp, wie vielleicht die Lust noch kommt.
Ja, und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht ein und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand. Nein. Beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt, ja. Dann eurem Namen und dann sagt uns, was ihr dazu zu sagen habt.
Stand jetzt aktuell.
Und jetzt gucken wir mit einem absoluten Star-Line-Up mal generell auf die EM voraus. Die versammelte ZDF-Experten-Crew gibt sich bei uns dafür heute die Ehre. Christoph Kramer, Peer Mertesacker und Sandro Wagner, die geben uns gleich ihre Einschätzung ab. Guten Morgen, die Herren. Den Anfang machen darf aber Bela Reti, siegfach endspielerprobte Kommentatorenlegende. Bela, welche fußballerischen Leistungen erwartest du denn bei dieser EM? Wird es tatsächlich ein sportliches Top-Ereignis oder eher so ein Turnier zwischen Hoffen und Bangen, dass die Pandemie eben keinen Strich durch den Spielplan macht?
Es wird atmosphärisch nicht so top sein, wie es früher war. Sportlich, glaube ich, gibt es da keine großen Unterschiede. Hat man ja selbst gesehen in der Bundesliga oder in der Champions League, dass das sportliche Niveau zeitweise richtig gut war. Also ich glaube nicht, dass das sich auf die Leistung auswirkt. Werden natürlich vielleicht Spieler halt fehlen, die dann kurzfristig erkrankt sind. Dann kommen eben andere Spieler. Also das ist alles auf höchstem Niveau in Europa. Also vom Fußballerischen her habe ich keine Sorgen, dass der qualitativ etwas beschädigt wird.
Das klingt doch schon mal gut. Welches Team ist denn für dich der absolute Titelkandidat in diesem Jahr?
Belgien ist für mich endlich mal so weit, dass sie auch noch ein bisschen weiterkommen können. Die waren schon haarscharf dran 2018. Tolle Spiele abgeliefert. Ich weiß auch, das Spiel gegen Brasilien war eins der besten während des Turniers. Auch das Halbfinale gegen Frankreich war stark. Also mit so Leuten wie Kevin De Bruyne, einem tollen Torwart mit Courtois. Das ist eine Mannschaft, die Erfahrung auch inzwischen hat, die Turniererfahrung. Sie ist zusammengeblieben, mehr oder weniger in ihren Elementen. Auch die Engländer, die sehr jung sind, aber auch schon gut gespielt haben 2018 und weiter gereift sind. Also das sind für mich so die beiden Mannschaften, die ja die Nase vorne haben im Moment.
Kevin De Bruyne ist ja auch rechtzeitig zum Turnierstart nach seiner Gesichts-OP bei der Mannschaft angekommen. Gebe ich die Frage nach dem Top-Favoriten mal weiter an Jochen Breyer, ZDF-Moderator. Jochen, wer sind deine Titelkandidaten?
Ja, ich würde sagen, die Favoriten sind diejenigen, die auf der Hand liegen. Also natürlich der Weltmeister Frankreich, sehr spannende Mannschaft mit Mbappé, mit Conte und wie sie alle heißen. Spanien spielt immer eine Rolle. Ich glaube auch, dass die Belgier auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das ist ja eine goldene Generation und letztlich auch die letzte Chance, nochmal so einen großen Titel für diese Generation zu gewinnen. Also die Belgier hätte ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Und dann gibt es immer irgendeine Mannschaft, die uns alle überrascht. Und das macht meistens dann am meisten Spaß, wenn es ein kleiner Underdog weit schafft, ins Viertelfinale, ins Halbfinale, so wie es mal die Isländer waren und mal ein anderes Team. Also das, finde ich, macht ja dann so ein Turnier auch immer besonders.
Vielleicht überrascht ja auch die deutsche Mannschaft positiv in der Gruppe mit den von Jochen Breyer eben schon angesprochenen und vor allen Dingen auch favorisierten Franzosen, dem Weltmeister, EM-Titelverteidiger Portugal und Ungarn. Per Mertesacker, droht da wieder ein frühes Aus wie 2018 bei der WM für Deutschland?
Ich glaube nicht, dass uns das früher ausdroht, weil wir schon unsere Punkte sammeln werden. Und ich gehe davon aus, dass auch mit 3 Punkten wir wirklich in die nächste Runde kommen. Und da kann es verschiedene Konstellationen geben. Also eine Todesgruppe irgendwie existiert nicht wirklich. Das habe ich das Gefühl, erstens, weil wir zu gut sind, zweitens, weil wir selbst mit 3 Punkten noch eine richtig gute Chance haben, weiterzukommen. Und deswegen, wir sind gut genug, wirklich die K.O.-Phase zu erreichen und dann uns darüber hinaus eben noch steigern zu können. Also ich gehe davon aus, dass diese Gruppe uns eher weiterhelfen wird, um uns frühzeitig von unserer besten Seite zu zeigen. Und das müssen wir. Also wir können jetzt mal locker reingehen, sondern wir müssen direkt von Anfang an wirklich auch uns zeigen. Wir können uns nicht verstecken.
Und Sandro Wagner, Deutschland für dich nur ein EM-Außenseiter?
Auf keinen Fall. Wir sind eine stolze und tolle Fußballnation und wir gehören bei jedem großen Turnier zu den Mitfavoriten. Gerade wenn man sich auch anschaut, wer jetzt dann auf dem Platz steht, da sind so viele dabei, die jetzt die Champions League gewonnen haben in den letzten Jahren. So viel international erfahrene Spieler, so viel Spieler mit Auszeichnungen wie Kimmich, wie Neuer, wie Toni Kroos, wie Gündogan. Also es ist eine Wahnsinnsmannschaft, die wir haben. Und wir dürfen uns da nicht kleiner machen, als wir sind.
Das sieht, glaube ich, Christoph Kramer auch so. Du hast die deutsche Mannschaft sogar auf deine Favoritenliste gesetzt.
Ja, natürlich. Also das ist nicht einfach zu sagen, wer Favorit ist. Ich meine, zu dem Favoritenkreis gehören sicherlich auch Mannschaften wie Italien, England, Frankreich, obwohl die sehr biederen Fußball spielen, aber sehr erfolgsorientierten, oder Portugal. Und ich warne auch sehr vor diesen Mannschaften wie Schweiz, Österreich und Dänemark. Ich glaube, dass die dieses Jahr, weil die Kluft zwischen vermeintlich großen, vermeintlich kleinen Mannschaften, die gibt's nicht mehr. Und gerade weil es mal nur ein Spiel und kein Hin- und Rückspiel gibt, glaube ich, können diese Mannschaften auch ein gewichtiges Wörtchen mitspielen, weil es auch immer ein bisschen einfacher ist, aus der Rolle des Underdogs zu kommen. Von daher ist es ganz schwer zu sagen, wer jetzt Favorit ist. Das gibt's gar nicht mehr heutzutage. Aber ich glaube, dass Deutschland auf jeden Fall im engeren Favoritenkreis gezählt wird in Europa. Und auch so angesehen wird, nur irgendwie in Deutschland selbst nicht, was irgendwie ein bisschen komisch ist.
Das sagt die gesammelte ZDF-Expertencrew zum Ausgang und zum deutschen Abschneiden bei der EM 2021. Eigentlich heißt sie ja Euro 2020. Wir werden es verfolgen in den nächsten Wochen, natürlich auch live bei den Kollegen des ZDF. Und wir können es auch auf meinsportpodcast.de hören, nämlich bei unserer täglichen Zusammenfassung bei der Europa-Tortur mit den Kollegen Moritz Knorr und Yannick Meyer und den Experten von 90plus. Da werdet ihr bei uns auf der Plattform und überall, wo es Podcasts gibt, ausführlich über die EM auf dem Laufenden gehalten.
Stand jetzt aktuell.
Der Weltmeister tritt ab. Diesen Namen hat er sich selbst gegeben und er trug ihn und trägt ihn auch zurecht, Matthias Mester. Doch nach 7 WM-Titeln, 22 deutschen Meistertiteln und kurz nach seinem 4. EM-Erfolg ist für den Paraleichtathleten Matthias Mester nun Schluss mit Leistungssport. Das hat er bei Instagram mitgeteilt.
Ich mache es einfach kurz und knapp. Es waren 16 wirklich tolle Jahre im Leistungssport. Aber ich werde jetzt hiermit mein Karriereende verkünden. Ich fühle mich dabei wirklich sehr, sehr wohl. Habe gemerkt, dass mir eine Riesenlast von den Schultern gefallen ist.
Der Rücktritt so kurz vor den Spielen in Tokio kommt überraschend. Schließlich fehlte dem 1,42 Meter großen Speerwerfer, Diskuswerfer und Kugelstoßer ausgerechnet das paralympische Gold noch in seiner langen Erfolgsliste. Aber es ging einfach nicht anders, sagte er. Denn eine alte Verletzung, die machte sich wieder bemerkbar 2010. Da war Mester am Rücken operiert worden und er leidet noch immer an Komplikationen im Lendenwirbelbereich.
Leider ist es wieder ein bisschen verstärkt gewesen, gerade Anfang des Jahres. Und mir fehlt einfach die Zeit für die Spiele, rechtzeitig wirklich zu 100% fit zu sein. Und Gesundheit steht nun mal an erster Stelle. Deshalb habe ich mich dafür oder dazu entschlossen, meine Karriere zu beenden vor den Spielen.
Schade auf jeden Fall. Der deutsche Sport verliert einen seiner positivsten und sympathischsten Vertreter als Aktiver. Aber im Prinzip hätte sich Mester keinen besseren Moment für den Rücktritt aussuchen können. Schließlich ist er erst letzte Woche noch Speerwurf-Europameister geworden. Tja, und jetzt, so sagt er auf Instagram, bliebe ihm nur noch bei allen sich zu bedanken, die ihm seine Leistungssportkarriere ermöglicht hätten.
Bei meiner Familie, durch meinen Vater bin ich zum Sport gekommen. Bei meinen Freunden, die egal auf welche Art und Weise mich immer gestärkt haben, meinen Rücken freigehalten haben, an meine Trainer natürlich, an meine medizinische Unterstützer vom Physio bis zum Arzt, alle, die mich begleitet haben, meine Partner natürlich, klar. Ich kann einfach nur Danke sagen und dass ihr das möglich gemacht habt. Seit 2018 habe ich meinen Traum verwirklichen können. Und habe meinen Traum zum Beruf gemacht, zu meinem Hobby, und durfte diesen Traum leben. Und jetzt heißt es, lebe wohl.
Dem Sport wird Mester allerdings sicherlich in anderer Form erhalten bleiben. Mester hat ja nicht nur mit seinen riesigen sportlichen Erfolgen für Furore gesorgt, sondern hat ja auch in den sozialen Medien für viel Unterhaltung gesorgt, mit viel Selbstironie und flotten Sprüchen auch viele Herzen erobert. Und deshalb kündigt er auch an.
Ich denke, vielleicht werdet ihr noch im Entertainment-Bereich das ein oder andere von mir sehen. Ich gebe Gas und möchte mit meiner positiven Art und Weise oder mit meiner positiven Art euch ein Stück weit mitnehmen auf die Reise. Das Schöne ist, dass ich mich nicht verändern muss. Ich bin so, wie ich bin. Und in diesem Sinne, danke.
Mach es gut, Weltmeister. Wir freuen uns darauf, bald wieder von dir zu hören.
Von 0 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wir haben sportliche Geburtstagskinder des Tages. Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Auch darauf gibt's Antworten in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages sind die deutschen Hockeyherren. Die sind ohnehin schon Rekord-Europameister mit 8 Titeln, aber sie hatten seit 2015 nicht mehr im Finale gestanden. Aber gestern schlugen sie England mit 3:2 und stehen nun wieder im EM-Endspiel und haben am Wochenende die Chance auf Titel Nummer 9. Darauf freuen wir uns.
Da drücken wir die Daumen. Flop des Tages ist dagegen der DOSB-Präsident Alfons Hörmann, denn der versteht offenbar einfach nicht, dass seine Zeit beim Verband abgelaufen ist. Die Ethikkommission hat sich jetzt mit den Anfang Mai erhobenen Vorwürfen aus dem Mitarbeiterkreis des DOSB genauer beschäftigt und Hörmann Mängel in vielen Bereichen attestiert und ihm und dem gesamten Präsidium nahegelegt, die Vertrauensfrage zu stellen und auch Neuwahlen anzuberaumen. Fehlende Kommunikation und Transparenz, Mangel an Wertschätzung und Respekt, fehlende Führungskompetenzen, das sind die Vorwürfe mal ganz grob auf den Punkt gebracht. Kurz gesagt, man kann eigentlich sagen, man hat ihm komplette Unfähigkeit bescheinigt. Das Vertrauen der DOSB-Basis zum Präsidenten und dem gesamten Vorstand ist komplett zerstört. Normalerweise würde man da anstelle von Hörmann und seiner Kollegen wohl, ja, auch weil diese Vorwürfe einfach nicht neu sind, sondern schon länger existieren, einfach zurücktreten, um auch Schaden vom Verband abzuwenden. Aber da will man im Präsidium und bei Hörmann erstmal nach Olympia die Vertrauensfrage stellen. Von Neuwahlen ist da noch gar keine Rede. Also das ist schon ziemlicher Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen auch heute wieder Happy Birthday allen Geburtstagskindern und wir haben stellvertretend auch ein paar prominente, ein paar ganz besondere Geburtstagskinder für euch herausgesucht.
Freiburgs Trainer Christian Streich, der wird heute 56 Jahre alt. Außerdem hätte die viel zu früh verstorbene kanadische Curling-Legende Sandra Schmirler heute ihren 58. gefeiert. Sie war Olympiasiegerin und auch dreifache Weltmeisterin.
Außerdem wird der französische Rennradfahrer Julien Alaphilippe heute 29 Jahre alt, der Straßenweltmeister von 2020, der von 2019 ganz 14 Tage das gelbe Trikot bei der Tour de France getragen hatte, dann am Ende doch nur Fünfter wurde und auch bei der Tour 2020 in Gelb fuhr, damals aber nur 3 Tage.
Und wir gratulieren Kai Havertz zum 22. Den verbringt er ja in Herzogenaurach. Der hatte vor 2 Wochen ja mit dem FC Chelsea seinen großen Moment. Sein Tor hat den Champions League Sieg gebracht. Das ist sein bisher größter Karriereerfolg. Vielleicht lässt er dem ja noch in diesem Jahr einen weiteren folgen. Jetzt vielleicht mit der Nationalmannschaft bei der EM.
Ich bin morgen in Herzogenaurach. Könnt ihr ihm eigentlich nachträglich gratulieren von uns, oder? Könnt ihr sagen, hier Stand jetzt immer ein bisschen spät, aber wir gratulieren dir trotzdem herzlich.
Vielleicht hat er das gehört. Hallo Kai.
Ja, ja, oder das, ja. Ach, was wär's schön, wenn er den Titel mitbringen würde. Es ist nicht ganz einfach, das wissen wir bei der Vorrunde. Aber er ist für mich einer, naja, ist er gesetzt oder ist er nicht gesetzt? Was würdest du sagen?
Also bei Löw wahrscheinlich erstmal eher nicht gesetzt. Der zieht ja momentan Stand jetzt, glaube ich, noch den Sahne vor. Aber Leroy Sané in den letzten Wochen, Monaten nicht wirklich überzeugt. Havertz richtig einen Schub gekriegt, natürlich auch durch diesen Mega-Erfolg in der Champions League. Also wenn man im Sport von Momentum spricht, Havertz hat's.
Gerade wollte ich sagen, 27 Ligaspiele hat er gemacht, 12 Champions League noch dazu, 4 Tore in der Liga, 5 Assists, dazu das wichtigste Tor seiner noch jungen Karriere in der Champions League und das viel zitierte Momentum spricht ganz klar für ihn und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich den Leroy Sané da im Moment so sehe, entweder hat er keinen Bock auf Turniere, hat er keinen Club Bock auf Klassenfahrt und auf Trainingslager oder was auch immer. Der wirkt immer unglücklich und das habe ich bei Kai Havertz nicht. Und wenn wir einen Geist von Adi Dassler raufbeschwören wollen, dann hat den vielleicht eher der Kai als der Leroy.
Schauen wir mal, was der Löw dann mit dieser Besetzung dann macht. Aber vielleicht ist ja auch dieser Druck von Kai Havertz genau das, was Leroy Sané braucht, um dann selber wieder ein bisschen in Wallung zu kommen. Und ein Luxusproblem auf der Position, das wäre ja genau das, was sich Jogi Löw wünschen würde. Dazu könnte man ihm nur gratulieren. Wir gratulieren aber jetzt erstmal nochmal allen Geburtstagskindern des Tages. Nicht nur den sportlichen, sondern auch den Hörenden zu Hause. Feiert auf jeden Fall schön.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 11. Juni? Das sagen wir euch jetzt.
Das ist vor allen Dingen erstmal in der Geschichte von Fortuna Düsseldorf ein ganz besonderer Tag, denn an einem 11. Juni, am 11. Juni 1933, da gewann die Fortuna ihre bisher einzige deutsche Meisterschaft. Im Endspiel bezwangen sie damals den FC Schalke mit 3:0 und die Tore, die schossen Felix Zwolanowski, Paul Mehl und Georg Hochgesang und der Meistertrainer, der hieß Heinz Körner und das Wichtigste, glaube ich, an diesem Sieg war, dass den Düsseldorfern der Sieg ausgerechnet im Kölner Stadion gelang, im Müngersdorfer.
Ach, herrlich, gell? Aber solche Geschichten schreibt eben nur der Sport. Das sind für viele ganz schöne Geschichten, aber es gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille, traurige Momente. Zum Beispiel auch an einem 11. Juni 1955, da ereignete sich in Le Mans ein tragischer Motorsportunfall. Der englische Autorennfahrer Mike Hawthorn wollte auf der Zielgeraden seinen Konkurrenten überholen. Klar, und dabei bemerkte er dann, dass ihm der Sprit ausging und überquerte fahrlässig, ohne auf den Verkehr von hinten zu achten, die Strecke. Und der wollte natürlich zu einem Tankstopp in die Box, ganz klar, aber dabei behinderte er zwei Fahrer. Der Wagen vom heranrauschenden Pierre Levesque überschlug sich. Er und 83 Zuschauer starben bei diesem Unfall. Und dieser Unfall ist übrigens auch der Grund, warum Rundstreckenrennen, in der Schweiz bis heute verboten sind. Mike Hawthorn hat seine Schuld zeitlebens nie wahrhaben wollen. Und jetzt Ironie des Schicksals. Er starb tragischer, ja, ironischerweise 1959 bei einem Verkehrsunfall.
Stand jetzt aktuell.
Bei den French Open darf Alexander Zverev weiter von seinem ersten Grand-Slam-Titel träumen. Heute geht's im Halbfinale von Paris gegen Stefanos Tsitsipas. Ja, und die deutsche Tennislegende und Eurosport-Experte Boris Becker blickt bei uns mal voraus auf diese Partie. Welche Schulnote würde Boris Becker Stand jetzt Zverev denn für seine Auftritte bisher in Paris geben?
Eine 2. Das war wirklich hervorragend. Nach den Problemen der ersten Runde hat er eigentlich fehlerfrei die nächsten vier Matches gespielt. Vielleicht war es auch wichtig für ihn, so eine schwere erste Runde zu haben, um da wirklich ins Turnier reinzukommen. Das Match gegen Nishikori war absolute Weltklasse. Das Spiel gestern gegen Davidovich Fokina kam ja mehr über den Kampf zum Spiel. Aber was ihn jetzt auszeichnet, ist, dass er auch relativ glatt gewinnt, wenn er nicht immer sein bestes Tennis spielt. Und du kannst über 2 Wochen nicht in jedem Match perfekt spielen. Du musst auch manchmal kämpfen und manchmal kratzen. Und das hat er jetzt gelernt, ohne dass er jetzt zu viele Sätze verloren hat.
Und das ist ihm gelungen, auch dank seiner mentalen und körperlichen Stärke, sagt ein hörbar beeindruckter Boris Becker.
Er ist ein cooler Spieler. Also er zeigt nicht groß nach außen Emotionen, auch wenn er mal nicht so gut spielt. Er bleibt eigentlich immer gleich. Und das schüchtert ein. Viele Spieler haben doch eine Berg- und Talfall, was ihre Emotionen angeht. Und das sieht man bei Zverev immer weniger. Er hat auch mal einen Moment, wo er dann mal einen Schläger schmeißt oder mal flucht, aber nicht permanent. Und er akzeptiert auch Situationen, die nicht so gut laufen und schluckt das weg und spielt dann weiter. Und also was mich besonders beeindruckt, ist wirklich seine physische Dominanz. Also man hat nie den Eindruck, der wird jetzt mal müde oder der ist nach einem langen Ballwechsel irgendwie außer Atem für 10 Minuten. Und ich glaube, das schüchtert auch den Gegner ein, dass sie einfach wissen, der Gegenüber kann 6 Stunden spielen, ohne dass er einbricht.
Worauf kommt es denn besonders an im Duell zwischen Zverev und Tsitsipas?
Wenige Punkte. Ich glaube, das ist eine Frage der Einstellung, des Willens, auch der richtigen Strategie. Aber vor allem des Glaubens. derjenige, der mehr an sich glaubt, mehr an die eigene Stärke glaubt, wird am Freitag gewinnen.
Wer macht das Rennen am Ende?
Ich sehe keinen Favoriten. Also ich sehe jetzt nicht, dass eigentlich Tsitsipas gewinnen müsste. Das sehe ich überhaupt nicht. Und gleiches gilt für Zverev. Also jeder hat die gleichen Chancen. Ist wirklich eine Tagesform.
Allerdings hat Zverev ja ein Manko mit sich rumzuschleppen. In Stand jetzt 9 Partien hat er noch nie einen Top-10-Spieler bei einem Grand Slam besiegen können. Ja, jetzt trifft er auf einen Spieler, gegen den er auch in der Bilanz, in der persönlichen Bilanz mit 2-5 hinten liegt.
Ich glaube, das Phänomen liegt auch, dass sie schon aus der Jugend kennen. Also die kennen sich schon sehr gut. Als Teenager haben sie auch zusammen trainiert, auch mal zusammen bei Gastfamilien gewohnt. Also das ist ein ganz langes Verhältnis und die kennen sich wirklich in- und auswendig. Und es gibt Spieler, die liegen einem mehr wie andere. Aber das ist erst Anfang der Karriere. Die werden noch mindestens 10-mal oder 15-mal gegeneinander spielen. Und ja, die Bilanz ist momentan für Tsitsipas, aber das letzte Spiel jetzt im März hat Zverev gewonnen. Insofern, ich gebe noch nicht zu viel auf die Bilanz.
Was passiert denn eher? Zverev gewinnt in Paris oder Deutschland gewinnt die Fußball-EM? Was sagt Boris Becker dazu?
Ach, das ist eine Gretchenfrage. Wie ich es beantworte, ist schlecht. Also ich bin mal direkt und sage, dass Zverev größere Chancen hat, Paris zu gewinnen als Deutschland die EM.
Topfavorit auf den French Open-Sieg ist für Becker aber natürlich ein anderer, Rafael Nadal. Und der hat sich bisher noch keine Blöße gegeben.
Bis jetzt nicht. Bis jetzt hat er eigentlich so dominiert wie immer. Das liegt aber nicht nur an Nadal, sondern auch an den Gegnern, die einfach nicht daran glauben. Die brechen da nach einem Satz weg. Letztendlich ist immer noch Nadal der große Turnierfavorit und alles andere als ein Turniersieg von Nadal würde mich überraschen.
Nadal trifft allerdings im Halbfinale heute auf Novak Djokovic. Das waren O-Töne von Boris Becker, die uns unser Partner, der Sportinformationsdienst SID, zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür. Und noch mehr zum Tennis, noch mehr zu den French Open bekommt ihr natürlich bei uns auf meinsportpodcast.de, bei Chip in Charge, entweder bei uns auf der Webseite oder überall, wo es Podcasts gibt. Da sind die Kollegen Andreas Thies und Philipp Joubert mit ihrem Tennis-Podcast Chip in Charge für euch da.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das Sportwochenende. Steht natürlich fast ausschließlich im Zeichen der Fußball-Europameisterschaft. Und natürlich haben wir da auch ein paar Tipps für euch.
Ja, und zwar richtige Tipps. Wir tippen nämlich gleich mal die Spiele, die ersten 7 EM-Spiele, die da dann ab heute ausgetragen werden, bis zum Montag, bis wir uns wieder hören. Zunächst mal das Eröffnungsspiel in Rom. Italien gegen die Türkei. Ich lege mal vor, ich sage, Italien gewinnt auf jeden Fall.
Ich sag 2-0, also machen wir es ja mit einem Ergebnistipp.
Hätte ich jetzt auch gesagt, aber gut, dann sage ich mal 2-1.
Alles klar.
Wales gegen Schweiz am Samstag in der Gruppe A.
Ehrlicherweise kann ich so richtig nicht einschätzen. Ich finde diese ersten Gruppenspiele immer ganz, ganz schwierig, weil du nicht weißt, wie diese ganzen Vorbereitungsspiele gegen Hintertupfing dann, was die wirklich gebracht haben. Ich glaube, Schweiz gewinnt 2-1.
Ja, ich hätte sogar gesagt, die gewinnen 3-1, weil Wales ja doch ein ziemlicher Außenseiter ist, auch wenn sie bei der letzten EM ganz gut abgeschnitten hatten. Aber ich glaube, Stand jetzt Schweiz auf jeden Fall deutlich stärker. Wie sieht es in der Gruppe B aus, bei Dänemark gegen Finnland?
Ja, das ist schon schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, das könnte zum Beispiel das erste Unentschieden werden. Ich könnte mir da ein 2-2 gut vorstellen.
Ich würde sagen, die Dänen gewinnen 1-0.
Ja. Eher Rohkost, ne? Also eher Knäckebrot da,
ja, na, klar,
bei dem Spiel. Ja. Jetzt zweite Spiel der Gruppe B, Belgien gegen Russland, finde ich schon mal einen ordentlichen Kracher, weil Belgien ja zu jeder Zeit irgendwie immer Mitfavorit ist, ja, aber es dann trotzdem nie richtig was gerissen haben. Aber ich glaube, mit Belgien musst du rechnen und ich glaube, die Belgier gewinnen das auch. Und
haben sie Probleme in der Defensive, aber ich glaube, das wird gegen Russland nicht zum Tragen kommen. Das sollten sie gewinnen, denke ich auch. 3-1?
Ja. Ja, also ich war geneigt, 3-1 zu tippen. Ich glaube, 2-0 wird erstmal auch reichen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die 3 Buden machen und ob so viele Tore überhaupt erstmal so am Anfang oder ob die sich nicht alle so eingrooven müssen, so ein bisschen. Aber jedenfalls in die Richtung geht's.
Ah, Lukaku ist heiß, da geht was. Vielleicht ja, geht ja auch klar zwischen England und Kroatien was. Ja, die Engländer auch immer sehr hoch gehandelt dann vor Turnieren, weil die in der Quali ja meistens gut unterwegs sind. Ja. Deshalb würde ich sagen, das geht unentschieden aus, 1-1.
Ja, man sagt England hochtalentierte Mannschaft mal wieder, ja, aber vielleicht ist es am Ende dann immer, wie es mit England ist. Am Ende läuft es nicht so richtig rund für sie und Kroatien immer eine Mannschaft, die immer mit dem Messer zwischen den Zähnen aufläuft. Das ist ganz, ganz schwieriges Ding. Das könnten unentschieden werden, aber wenn ich tippen müsste auf einen Sieger, dann würde ich vielleicht sogar tatsächlich die Engländer nehmen.
Mhm. Ja, warum nicht? Österreich gegen Nordmazedonien. Nordmazedonien, ja, immerhin Deutschland geschlagen, noch vor
wenigen.
Ne? Ja. Und Österreich, da wissen wir ja auch, die sind nicht so gut unterwegs momentan.
Die sind nicht so gut unterwegs, aber da spielt ja, also eigentlich ganz Österreich spielt ja sozusagen in der Bundesliga. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, ach komm, lasse gewinnen. Nordmazedonien, komm, also man darf den Sieg gegen Deutschland da auch nicht überbewerten. Ich glaube, Österreich gewinnt und sie machen das knapp, nämlich mit 1-0.
Ich sag mal, das geht unentschieden aus 0-0.
Gut.
Anders als das Spiel in der Gruppe C, Niederlande gegen Ukraine, da sage ich, die Niederländer gewinnen 2-0.
Ja, das ist natürlich aber auch schon auch eine Klopperpartie, muss ich sagen. Finde ich schon ganz, das finde ich ja das Schöne auch an Europameisterschaften. Ja, da gibt's eigentlich keine kleinen Gegner, da gibt's eigentlich kein Nordmazedonien mehr.
Ja, hier Niederlande. Bist du's.
Genau. Niederlande gewinnt, ich bin da mit dir. 2-0.
Ja. Alles klar. Werden wir mal überprüfen dann, ob wir recht gehabt haben bei unseren Tipps. Außerdem gibt's ja am Wochenende noch die 6., 7. und 8. Etappe der Tour de Suisse im Radsport. Die French Open gehen in die Entscheidung, hoffentlich mit Alexander Zverev. Und Handball-Bundesliga und Handball-Champions League spielen auch noch.
Ja, und die Copa America wird ja auch noch gespielt. Trotz aller Widrigkeiten, nachdem erst Kolumbien wegen Unruhen, dann Argentinien wegen Corona zurückzog, wird nun in Brasilien gespielt.
Ja, stand jetzt zumindest trotz großer Proteste wegen der auch dort heiklen Corona-Lage, wegen abspringender Sponsoren. Ja, und jetzt hat sich auch noch das oberste Bundesgericht mit den Pro und Kontras der Austragung auseinandersetzen müssen. Also da ist wahrscheinlich das letzte Wort noch nicht wirklich gesprochen. Erst wenn der Ball rollt, wissen wir, dass es auch tatsächlich stattfindet.
Naja, also da bin ich sehr, sehr gespannt, was da dabei herauskommt. Wenn ihr bei alledem up-to-date bleiben wollt, vom Wichtigsten aus aller Welt des Sports nichts verpassen wollt, dann legen wir euch Deutschlands ersten 24/7 Sportradiosender ans Herz, Sportradio Deutschland nämlich.
Ja, die Kollegen senden bei DAB Plus und im Stream auf sportradio-deutschland.de rund um die Uhr jede Viertelstunde Sportnachrichten und jeden Abend und am Wochenende gibt's da auch noch eine Live-Talkshow mit Themen und Gästen. Alles, was ihr zu Sportthemen des Tages wissen müsst, besprechen die da abends und bei uns hört ihr das morgens.
Ab 7.07 Uhr sind wir selbstverständlich auch wieder für euch da mit unseren Sportthemen. Jetzt übers Wochenende sammeln wir viele, viele tolle Themen und die hauen wir dann Malte morgen, Montag früh um 7.07 Uhr wieder raus. Ne?
Bei absolut.
Deutschlands erster EM-Woche, da sind wir wieder für euch da. Bin sehr gespannt. In der Zwischenzeit sehr gerne auch wieder unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl empfehlen. Gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt auch gerne eine Bewertung. Bei iTunes könnt ihr uns gerne Sterne geben. Und hört insgesamt weiter fleißig ganz viel Sport auf meinsportpodcast.de.
Auch gerne unser EM-Special, natürlich die Europa-Tortur. Die solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Und Andreas, der ist ja vor Ort, ne? Der wird ja in München genau alles beobachten für uns. Also ihr seid auch da dann bestens informiert im Vorfeld, im Nachgang. Also alles bei uns gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Ihr wisst das, wir sagen bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, da gibt's übrigens, ab Montag gibt's ja dann schon wieder Bier zum Frühstück. Ne? Bin ich ja dann in München, Malte. Ich hoffe, ich will dich nicht neidisch machen. Ne? Also nur, dass du übers Wochenende vielleicht ja auch schon mal dir ein Helles kaufst und so, damit wir am Montag auf dem gleichen Stand sind.
Ne? Auf dem gleichen Pegel meinst du während der Sendung.
Ja, genau. Wir treffen uns nicht um 7.07 Uhr zum Kaffee, sondern wir treffen uns auf ein Helles.
Ja, natürlich, und eine Weißwurst, das ist verständlich.
Ja, so machen wir das.
Zum Brezen.
Ach, herrlich, ich freue mich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.